Ja, ich habe euch mal was mitgebracht, und zwar so ein Quartett. Ich denke mal für die meisten bekannt, oder? Ups, Quartettkarten. Wir haben die als Kinder und als Geschwister sehr gerne gespielt, wenn wir damals mit unseren Eltern in den Urlaub gefahren sind, im Bulli auf der Rückbank. Und das Ziel ist ja, also es gibt unterschiedliche Eigenschaften, beispielsweise bei diesem Auto-Monster-Quartett, das damals meins war. Und man versucht in den unterschiedlichen Eigenschaften den anderen auszustechen. Im Hubraum, in der PS-Zahl, in der Geschwindigkeit, besser zu sein als der andere. Und ich habe mich gefragt, wie würde so eine Quartettkarte aussehen mit den Eigenschaften Gottes? Seine Ewigkeit unendlich groß, seine Heiligkeit unendlich groß, seine Gerechtigkeit unendlich groß, seine Allgegenwart unendlich groß. Das wäre die Trumpfkarte, die jede andere Karte immer vollkommen ausstechen würde. Und vielleicht für die, die heute zu Gast hier im Gottesdienst dabei sind, wir gehen aktuell eine Lehrreihe über das Wesen Gottes hier in der Ortsgemeinde durch. Wir beschäftigen uns mit dem Wesen Gottes, und das ist etwas wirklich Herrliches. Dave ist mit uns den ewigen Gott durchgegangen, und wir durften sehen, dass Gott in sich keinen Anfang und kein Ende hat. Das ist für uns schwer zu greifen. Ich weiß, dass ich vor 28 Jahren einen Anfang hatte. Ich wurde geboren. Doch Gott, er war schon immer da und er wird immer da sein. Das ist schwer für uns zu verstehen, weil wir den Ge Gesetzen von Raum, von Materie und Zeit unterstehen, Gott allerdings nicht. Er ist derjenige, der es geschaffen hat und ist dem deswegen nicht unterworfen. Timo hat uns gezeigt, dass Gott ein unveränderlicher Gott ist. Wie würdest du über einen Mensch denken, der zu dir sagt, ich bin unveränderlich? Also ich würde wahrscheinlich denken, dass das ein festgefahrener Mensch ist, ein Sturkopf vielleicht, ein Besserwisser, jemand, der Veränderung nicht nötig hat. Aber wisst ihr, Gott ist wirklich ein Besserwisser im positiven Sinne, weil er allwissend ist. Gott, er weiß wirklich alles. Gott verändert sich äußerlich nicht in der Art, wie wir, dass wir altern. Gott braucht sich nicht charakterlich zu verändern, weil er vollkommen ist. Gott braucht nie umzudenken, weil er nie eine falsche Entscheidung trifft. Gott ist immer der, der er ist, unveränderlich gut. Und heute wollen wir uns eine weitere dieser vollkommenen Eigenschaften Gottes anschauen, und zwar seine Allgegenwart. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wo genau befindet sich Gott eigentlich? Ist Gott heute hier mitten unter uns in der Ortsgemeinde, bei der Taufe? Wenn er hier ist, wie kann er dann aber gleichzeitig auch in anderen Ortsgemeinden, in anderen Kirchen anwesend sein? Oder ist er in meinem Herzen, weil ich ein Kind Gottes bin, aber wie kann er dann auch in anderen Herzen anwesend sein? Oder ist er vielleicht doch Mutter Natur und ist in der Schöpfung oder ist die Schöpfung, wie einige das glauben, oder wohnt er doch einfach im Himmel? Es gibt viele Ideen und viele Gedankengänge darüber, wo Gott ist, wo er vielleicht auch nicht ist. Und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Das Wort Allgegenwart im deutschen Sprachgebrauch bedeutet so viel wie, also gegenwärtig, Gott ist da, Gott ist immer allen Dingen vollkommen nah. Und das All davor bedeutet so viel wie Universalität. Also Gott ist zu jeder Zeit allen Dingen immer vollkommen nah und das überall. Also für uns Menschen nur sehr, sehr schwer zu greifen. Und das sagt er zum Beispiel in Jeremia 23, Vers 23. Ich habe heute sehr viele Bibelstellen und werde die deswegen immer relativ zügig lesen. Wer schnell ist, kann sie gerne mit aufschlagen. Jeremia 23, Vers 23. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr? Also was Gott hier sagt, ist, dass er immer nahe ist, aber gleichzeitig auch immer in der Ferne ist. Dass er immer im Himmel wohnt, aber gleichzeitig auch auf der Erde wohnt. Also Gott, er wohnt immer vollkommen in seinem gesamten Universum. Er füllt es aus. Und ich finde, David, er bringt es noch schöner auf den Punkt. In Psalm 139 ab Vers 7, da sagt er: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Und deine Rechte mich halten, sprich ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist die Summe so groß? Was David hier sagt, ich könnte nach Norden, nach Süden, nach Westen oder nach Osten fliehen, doch du wärst überall gleichzeitig anwesend. Ich könnte versuchen, in den Himmel aufzufahren oder aber auch ins Totenreich. Ich könnte versuchen, mich in der Nacht, in der Finsternis zu verstecken, aber diese Nacht, sie wäre für dich Tag, wie Licht. Oder er sagt, und das ist vielleicht auch ein schöner Gedanke für die schwangeren Mütter unter uns, selbst im Mutterleib warst du anwesend und hast mich geformt und geschaffen. Also selbst im Leib der Mutter ist Gott anwesend. David kommt am Ende zu dem Schluss im Nachdenken darüber, wo Gott ist und dass er allgegenwärtig ist, dass er sagt, das ist zu groß für mich. Also diese Gedanken, sie sind so viel und so groß, dass ich sie nicht fassen kann und ich kann nur darüber staunen. Gott ist ein Gott, der in seiner Schöpfung wohnt. Ein schönes Zitat dazu, Gott ist über allen Dingen, außerhalb aller Dinge, er ist innerhalb, aber nicht eingeschlossen. Außerhalb, aber nicht ausgeschlossen. Er ist oben, aber nicht weggehoben. Unten, aber nicht erniedrigt. Er ist gänzlich unter allem, indem er trägt, gänzlich in allem, indem er erfüllt. Gott ist ein Gott, der das gesamte Universum ausfüllt. Wir könnten uns das auch so vorstellen, dass so ein kleiner Clownsfisch, und der schwimmt im riesigen, großen Meer. Und dieser kleine Clownsfisch, der bist nicht du, der ist das gesamte Universum. Und das gesamte Universum ist umhüllt von Wasser von Gott. Oder ein Schwamm, der im Wasser schwimmt, der vollgesogen ist mit Wasser, voll durchdrungen ist. Und der Schwamm ist das Universum. Und all das drumherum ist die Gegenwart Gottes. Und wir sollten das nicht missverstehen. Es ist nicht so, dass der kleine, endliche Gott in seinem riesigen, unendlichen Universum wohnt, sondern der unendlich große Gott stellt das gesamte Universum in seine Gegenwart. Jemand erzählte mal, als er in Indien war, er beobachtete dort einige Hindus und sie schlugen gegen die Bäume und flüsterten in die Bäume hinein, Gott, bist du da? Zeig dich doch Gott. Also sie versuchten in der Natur Gott wiederzufinden. Und da müssen wir halt aufpassen, weil Gott, er wohnt in seiner Natur oder er wohnt in der Schöpfung, aber Gott ist nicht die Schöpfung. Gott ist nicht die Natur. Römer 1, Vers 20 sagt uns das. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Also an dieser herrlichen Schöpfung, weil Gott der Erhalter ist, weil er die Sonne scheinen lässt, weil er es regnen lässt, weil er Kinder im Mutterleib formt, an all den Dingen sollen wir erkennen, ja, da muss ein Schöpfergott sein, aber wir sollen nicht die Schöpfung zu Gott machen. Die Schöpfung, sie soll uns dahin führen, dass wir Gott verehren und ihn anbeten. Und als ich so darüber nachdachte, dass Gott so dieser allgegenwärtig große Gott ist, musste ich noch mehr darüber staunen, dass Gott den Menschen als Krone seiner Schöpfung geschaffen hat. Der Mensch, er sticht heraus in der Schöpfung Gottes, das sehen wir ganz am Anfang im Garten Eden. Und für mich hat sich die Frage gestellt, leben denn jetzt auch automatisch alle Menschen, also auch du, in der Gegenwart Gottes? Apostelgeschichte, sie gibt uns eine Antwort darauf in Kapitel 17, Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Also Gott, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, er ist derjenige, der alles am Leben erhält. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, aus Adam, da sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Entschuldigung, muss mir einmal die Nase putzen. Also diese Stelle zeigt uns, dass der Schöpfer Gott das ganze Universum ausfüllt und jedem einzelnen Menschen nahe ist, ohne Ausnahme. Du bist Gott nahe dem Schöpfergott. Ich finde, dass das ein wirklich herrlicher Gedanke ist, wenn ich mir so die Schöpfung anschaue und wissen darf, dass dieser Gott, der das geschaffen hat, alles ausfüllt und mir nahe ist. Aber ist es nicht so, wenn Gott allen Menschen nahe ist, dass es fast überflüssig wird für uns, wenn wir in den Gottesdienst kommen, um seine besondere Nähe zu beten? Gott, gib uns deinen Beistand, sei unter uns. Oder wie es Matthäus 18, Vers 20 sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber wenn Gott doch sowieso überall ist, warum sollten wir überhaupt noch um seine besondere Nähe beten oder damit rechnen? Oder 3. Mose 26, Vers 11. Und ich werde meine Wohnung, da geht es um das Volk Israel, in eure Mitte setzen, und meine Seele wird euch nicht verabscheuen, und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Und Salomo, auch er kann das nicht so ganz verstehen, nachdem der Tempel dann gebaut wurde, sagt er selbst, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Also das klingt fast irgendwie wie so ein Paradoxon. Gott wohnt überall, er ist überall anwesend, allen Menschen nahe, und dennoch sehen wir in der Bibel, dass es eine ganz besondere Nähe gibt, die nicht alle Menschen haben. Und das sehen wir vor allem, wenn wir in das erste Buch Mose gehen. Gott schafft das ganze Universum und er setzt dort zwei Menschen hinein, Adam, und er schafft auch Eva. Und er füllt dieses ganze Universum aus. Und dennoch, in Kapitel 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Er ist überall anwesend, doch hat er eine Beziehung zu Adam und Eva. Sie hören ihn reden, sie sehen ihn unter sich wandeln. Und das wäre so ein Beispiel, wir sind alle hier heute anwesend. Wir sind gegenwärtig hier, wir sind uns nahe. Und dennoch, nach dem Gottesdienst, wenn du und ich aufeinander zugehen, wir miteinander reden, einander kennenlernen, bekommt diese Nähe eine ganz andere Qualität. Dann steht plötzlich eine Beziehungsebene, die man vorher nicht hatte, obwohl wir doch alle gegenwärtig sind. Und wir müssen verstehen, die Bibel, sie zeigt uns ganz klar auf, es gibt diese zwei Nähen und zwei Gegenwarten Gottes. Einmal die Beziehungsebene, die nicht jeder Mensch hat, und die universelle Nähe, die allgemein da ist. Und Adam und Eva, sie lebten in dieser herrlichen, heiligen Beziehungsebene. Sie hatten eine völlig reine, heilige Beziehung zu Gott, geprägt von Ehrlichkeit. All der Segen Gottes lag auf ihnen. Doch wir wissen, dass das nicht so blieb. Der Mensch, er zerstört diese heilige Beziehung zu Gott, indem er Gott ungehorsam war. Und was dann passiert, das sieht aus unseren Augen fast lächerlich aus. 1. Mose 3, 8 und B, nachdem sie gesündigt haben und Gott sie ruft, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Das ist nicht verrückt? Da sind Adam und Eva und sie verstecken sich vor dem allgegenwärtigen Gott, der die gesamte Schöpfung, das ganze Universum ausfüllt, hinter ein paar Bäumen. Und wisst ihr, genau das tun die Menschen bis heute noch. Der Mensch in seiner Sünde versucht, sich immer wieder zu verstecken vor Gott. indem er ihn einfach nicht wahrnehmen möchte, ihm nicht glauben möchte, ihn vielleicht einfach leugnet oder ignoriert. Doch Gott erfindet sie und schlussendlich müssen sie den Garten und diese besondere Beziehung zum Herrn verlassen. Und wenn wir die Kapitel weiter lesen würden und uns damit beschäftigen würden, dann sehen wir, dass der Mensch getrennt von dieser Beziehung zu Gott, also dass das einfach ein riesiges Dilemma ist. Dann stehen plötzlich Morde, die Menschen, sie fangen an, Kriege zu führen. Gott hat die Ehe geschaffen, doch was machen die Männer? Sie nehmen sich einfach mehrere Frauen. Da sind die Menschen, die plötzlich nicht mehr nach dem Schöpfergott suchen, sondern die Schöpfung selbst anbeten. Sie schaffen sich Götzen. Und diese Zeiten sind immer wieder geprägt von Gottes Gerichten. Gott erhält immer wieder Gericht über einzelne Menschen, über gesamte Völker oder auch über die ganze Erde. Bei Sodom und Gomorra, bei Noah, als er die ganze Welt richtete. Und wenn wir das beobachten, dann ist das ein sehr trauriger Zustand. Die Krone der Schöpfung ist getrennt von ihrem Schöpfer. Jesaja 59, Vers 1, es spricht eigentlich zum Volk Israel, aber es passt auch zu uns, zu jedem sündigen Menschen. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Die Sünde, sie ist ja die Trennwand zwischen der Krone, dem Menschen und dem Schöpfer Gott. Und wisst ihr, niemand kann sich vor Gott verstecken. Wir als sündige Menschen, wir können uns nicht vor Gott verstecken. Adam und Eva konnten es nicht, Jona konnte es nicht, er konnte auch nicht vor ihm fliehen. Und einige Verse aus Amos 9, Vers 2, sie klingen fast grausam und dennoch ist es einfach die Realität, dass ein Volk, das sich gegen Gott versündigt hatte, und Gott spricht hier sein unausweichliches Gericht und er sagt zu ihnen: Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach: Schlage den Säulenknauf, dass die Schwellen beben und zerschmettere sie auf dem Haupt von ihnen allen. Ihren Rest aber will ich mit dem Schwert umbringen, dass kein Flüchtling von ihnen entflieht und kein Entkommener sich retten kann. Wenn sie sich auch bis ins Totenreich eindrängen, so würde sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn sie zum Himmel emporstiegen, so würde ich sie doch von dort hinunterstoßen. Wenn sie aber auf den Gipfel des Karmel sich versteckten, so würde ich sie dort aufspüren und ergreifen. Und wollten sie sich auf dem Meeresgrund vor meinen Augen verbergen, so würde ich dort der Schlange gebieten, sie zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen würden, so wollte ich doch von dort dem Schwert gebieten, sie umzubringen. So will ich meine Augen auf sie richten, nicht zum Bösen und nicht zum Guten. Was zeigt uns dieser Text? Kein Mensch in seiner Sünde kann diesem allgegenwärtigen Gott in seinem Gericht entkommen. Da, wo Gott Gericht zusagt, wird es immer stattfinden. Er hat gesprochen Gericht über die gesamte Menschheit bei Noah und was kam? Die Sintflut kam. Er hat Gericht gesprochen über Sodom und Gomorra und was passierte? Gericht kam. Gottes Gericht ist unausweichlich, auch für dich, wenn du in der Sünde getrennt bist, als Geschöpf von deinem Schöpfer. Und es scheint, wenn man das so anschaut, eine sehr traurige Situation zu sein, der Mensch ohne Chance auf Wiedergutmachung getrennt von seinem Gott. Doch wisst ihr, genau das, was der Mensch nicht selbst wieder erarbeiten kann und was dem Mensch völlig unmöglich ist, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, schafft Gott. Genau das tut Gott. Und wo? Mit Jesus Christus am Kreuz. In Matthäus 27, Vers 46, Entschuldigung, lesen wir: Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und lass uns mal über das Bild nachdenken. Da ist Jesus, der natürlich auch in der allgemeinen Allgegenwart Gottes ist. Aber da ist Jesus, der Sohn Gottes, der eine vollkommen heilige und reine Beziehung zu seinem Gott hat. Und durch die Sünde des Menschen wird Gott seinem eigenen Sohn in der Beziehung fern. Gott wendet sein Angesicht ab von seinem eigenen Sohn. Und was passiert in dem Moment, im Tempel reißt der Vorhang zum Allerheiligsten. Der Tempel, er stand damals bei den Israeliten und Gott, er wohnte in der Nähe seines Volkes, aber dennoch abgesondert im Allerheiligsten. Niemand durfte in seine Gegenwart, in seine direkte Gegenwart hinein. Und als Jesus Christus aufgrund unserer Sünde Gott fern wurde, reißt dieser Vorhang durch. Und was bedeutet das? Dadurch, dass Jesus Gott fern wurde, dürfen wir Gott in seiner Gegenwart wieder nahen, in eine persönliche Beziehung zu ihm eintreten. Dort, wo Jesus fern wurde, dürfen wir Gott wieder nahen. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich denke, heute haben wir das beste Beispiel dafür. Wir haben die Täuflinge hier, die ganz genau das erlebt haben. Sie bezeugen, dass Jesus Christus sie errettet hat. Sie bezeugen ihren Glauben an ihn und dass sie jetzt wieder in einer wahrhaftigen Beziehung zum Herrn, zu Gott sind. Und was bedeutet diese Beziehung jetzt konkret für uns? Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Oder Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott und Jesus Christus durch den Heiligen Geist machen sie Wohnung in den Herzen der Gläubigen. Erst weit getrennt in der Gegenwart von Gott und jetzt wohnt Gott in dem Herzen des Gläubigen. Wir haben bisher Gott in seiner universellen Gegenwart gesehen, der jedem einzelnen Menschen nahe ist, und jetzt Gott in seiner Bundesgegenwart, in seiner Bundesbeziehung seinen Kindern gegenüber. Und die Lehre der Allgegenwart Gottes, wozu soll sie führen? Entschuldigung. Wozu soll diese allgemeine Lehre der Gegenwart Gottes den Menschen bringen? Wozu soll sie oder wohin soll sie uns führen? Nach Römer solltest du durch die Allgegenwart Gottes, durch das Erhalten seiner Schöpfung, durch sein Wirken anfangen zu staunen über ihn. Festzustellen, ja, diesen Schöpfergott, es gibt ihn. Oder nach David, wie David es sagt im Psalm 139, Vers 5, von hinten, von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Du solltest feststellen, erst einmal, dass es diesen Schöpfer gibt, diesen allgegenwärtigen Schöpfer. Vielleicht stellst du aber auch fest, ja, Gott wird mir dann wohl universal nah sein, in meiner Nähe sein, aber ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. So musst du gleichzeitig auch feststellen, dass Gottes Gericht dich treffen wird. Das eine geht mit dem anderen einher. Der Mensch getrennt in seiner Sünde, Gott sagt ihm sein Gericht zu und der Gott, der das ganze Universum ausfüllt, sein Gericht trifft am Ende immer. Und ich möchte dich ermutigen, fang gar nicht erst an, dich vor dem Schöpfergott zu verstecken, ihn einfach zu leugnen, dich nicht mit ihm zu beschäftigen. Das hat nie funktioniert, nicht bei Adam, nicht bei Eva, nicht bei Jona. Es hat nie funktioniert. Vielmehr möchte ich dich ermutigen, nach Jesaja 55, Vers 6, such den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruf ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse den Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich seiner oder auch deiner erbarmen zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Gott ist ein Gott, der reich ist an Vergebung und er vergibt gerne. Such ihn vor allem nicht nur in der Schöpfung, da kannst du ihn als Schöpfergott feststellen, sondern such ihn vor allem in seinem Wort, denn dort offenbart er sein Wesen, womit wir uns auch hier beschäftigen. Es ist gut, dass du heute hier bist in der Ortsgemeinde, wo wir uns mit ihm beschäftigen. 1. Korinther 14, Vers 24 spricht über so eine Situation. Da geht es um den Gemeindekontext, um einen Gottesdienst und da steht, wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder ein Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Und ich wünsche, dass genau das passiert. Dadurch, dass wir Gottes Wort hier auslegen, uns damit beschäftigen, dass die Taufe Zeugnis gibt, dass genau das dein Herz offenbart und du erkennst, dass du getrennt bist von Gott und dass du glaubst, dass du in Jesus Christus diese Rettung brauchst und bekommen kannst. Vielleicht bist du aber auch heute hier als ein Kind Gottes und du sagst, ja, ich kenne meinen Gott und Gott kennt mich. Und ich habe diese persönliche Bundesbeziehung zu ihm. Er ist mir nicht nur universell nah, sondern ich darf sein Kind sein. Und so sage ich dir zuallererst nicht, jetzt musst du das tun oder jetzt solltest du das tun, sondern zuallererst darfst du wissen, dass du gesegnet bist in Jesus Christus mit allen himmlischen Segnungen. Bist in ihm gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Und du darfst wissen, dass Gott dich durch alle Herausforderungen des Lebens tragen wird. Egal, ob es um deinen Arbeitsplatz geht, ob es um Krankheiten in deinem Leben geht, ob es um Probleme in der Familie geht. Psalm 23, Vers 4, da sagt Gott, und wenn ich auch, sagt David, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott wird dir bis in die Ewigkeit hin treu sein. Oder in Jakobus sagt er, egal in welche Prüfung oder Herausforderung du hineinkommen wirst, du darfst immer mit mir und meiner Weisheit rechnen. Egal, ob dich vielleicht Menschen verlassen, Freunde oder Familie, Gott wird dir treu sein. David sagt, selbst wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen, Gott ist mir treu. Oder ein Paulus, der sagte, als er zum Tode verurteilt wurde, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwens. Alle Menschen, alle Freunde hatten ihn verlassen, dann, als er sie am meisten brauchte. Doch der Herr, sein Gott, der Schöpfergott, er bleibt ihm treu und rettet ihn aus dem Rachen des Löwens. Ist es nicht herrlich, dass wir mit diesem Schöpfergott in seiner Beziehung rechnen dürfen? Und wisst ihr, zu guter Letzt, und das ist der schönste Aspekt, sollte es in uns eine echte Sehnsucht wecken. Was betet Jesus im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 24? Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Zum Beispiel euch Täuflinge, alle, die errettet worden sind. Jesus hat Sehnsucht nach uns. Er sagt, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus Christus hat Sehnsucht nach seiner Gemeinde. Ja, und er wohnt jetzt in uns. Aber wisst ihr, wir leben auf die Ewigkeit hin. Und dort wird Gott seinen Sohn beschenken mit seiner Gemeinde, mit all denen, für die er am Kreuz bezahlt hat. Und das ist das, worauf ich mich am allermeisten freue in diesem Leben. Und ich hoffe, dass wenn wir über diese Hoffnung nachdenken, dass uns das zu einem heiligen und zu einem gottwürdigen Lebenswandel führt, ausgerichtet auf diese Herrlichkeit, auf diese Gegenwart, die wir einmal bei ihm haben werden. Und lieber Zuhörer, ich möchte uns alle heute ermutigen, darüber nachzudenken und ich wünsche mir, dass wir einmal alle gemeinsam bei diesem Herrn Jesus Christus sein werden, seine Herrlichkeit gemeinsam schauen und diese ja wahrscheinlich noch viel, viel besondere Gegenwart bei ihm genießen werden. Amen.